Ich beginne mit einem Gebet. Selig bist du, Maria, selig du Erwählte des Vaters, selig du Mutter des Sohnes, selig du Braut des Heiligen Geistes, selig du, die geglaubt hat, selig du, die auf Gott vertraut hat, selig du allen Dienende, selig du Milde und Gütige, selig du Trauernde und Tröstende, selig du Barmherzige, selig du Reine und Heilige, selig du Frieden Verbreitende, selig du im Leid Gereifte. Selig preisen dich alle Geschlechter, selig preisen dich alle Völker. Selig bist du im Vater, im Sohn und im Heiligen Geist. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Schwestern, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben in den vergangenen Tagen so vieles gehört über Maria und gestern Maria im Geheimnis Christi betrachtet, Ave und Eva, Maria, die neue Frau, die neue Schöpfung, und dann schließlich das Verhältnis Jesu zu den Frauen betrachtet, die Hochschätzung der Frau, die Würde der Frau. Heute wollen wir einmal zusammen in das erste Kapitel bei Lukas hineinschauen, wo die Verkündigung des Messias, der Gottesmutter, gegeben wird. Und zwar im Kapitel 1, Verse 26 und folgende. Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Hause David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade gefunden bei Gott. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel: Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen. Obwohl sie als unfruchtbar galt, ist sie jetzt schon im sechsten Monat. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Da sagte Maria: Siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Danach verließ sie der Engel. Diese Verkündigung, wie oft haben wir schon dieses Evangelium gehört, und immer wieder gibt es uns nicht nur neue Rätsel auf, sondern schenkt uns neue Erkenntnisse und Aufschlüsse. Wir dürfen nicht uns der Versuchung hingeben, dass das alles dem Bereich der Mythologie und menschlicher Erfindung angehört. Zum Beispiel, dass da ein Engel von Gott gesandt wird und zu dem Menschen als Boten kommt und ihm eine Nachricht bringt. Wir sind ja so fern dieser Welt, der himmlischen Mächte geworden, dass uns die Engel fast abhanden gekommen sind. Die Katholiken und die Christen schaffen sie ab und die Esoteriker holen sie wieder herbei, die Engel. Dabei sind sie wirklich die wirkenden Mächte, die in der Welt Gottes eine ganz wichtige Rolle spielen. In unserer ottonischen Krypta in Fulda, in der St. Andreas-Kirche, die ja nun fast 1000 Jahre, also 989 Jahre alt ist, dort sind die Engel alle dargestellt in ihren Funktionen als diejenigen, die als Boten Gottes zu den Menschen unterwegs sind, in der rechten Hand einen Stab. Der Stab ist das Zeichen des Boten, der unterwegs ist. Sie bringen also den Menschen die Botschaft Gottes, in der anderen Hand tragen sie eine Kugel. Und diese Kugel versinnbildet den Kosmos. Sie tragen den Plan, den unsichtbaren Plan des Kosmos und jedes Geschöpfes sozusagen in sich und stellen diesen Plan dar und verwirklichen ihn in diese sichtbare Welt hinein. Die heilige Hildegard von Bingen hat in einer großartigen Schau diese Funktion, die verschiedenen Funktionen der Engel so gesehen. Das heißt also, Menschen, die ganz in der Welt Gottes zu Hause sind, sehen mehr, erleben mehr als solche, die nur dem Diesseits sich zuwenden und blind geworden sind für die Welt Gottes. Also von Maria darf man wirklich annehmen, dass sie eine junge Frau war, die ganz in der Welt Gottes zu Hause war. Wir haben das schon betrachtet. Sie lebte ganz in den Verheißungen des alten Bundes und stellte in ihrer Person die ganze Summe alttestamentlicher Erwartungen und göttlicher Verheißung dar. In ihr sollte sich das alles erfüllen, was da in ihrer Seele, in der Seele eines Menschen, der keine Sünde kennt, vorging. Das ist schwer zu rekonstruieren oder tiefenpsychologisch schon gar nicht zu erfassen. Deshalb kann man es nur ins Bild bringen, wie das oft die Künstler getan haben auf ihren Bildern, wenn sie die Verkündigung dargestellt haben. Maria kniend, betend, mit dem Wort der Propheten vor Augen. Also wird dargestellt, was ihre Seele eigentlich erfüllte. Man kann es natürlich auch ganz anders darstellen. Eine künstlerische Klosterfrau hat Maria ganz anders dargestellt vor weniger Zeit, nämlich Maria mit dem Putzeimer, am Boden kniend, die Dielen schrubbend in ihrer Wohnung in Nazareth. Vielleicht hat sie auch mit dem Kochlöffel in einem Topf gerührt und gerade das Mittagessen angerichtet. Alles möglich. Aber entscheidend ist, was in ihrer Seele vorging, dass sie immer eine Gottverbundene war und deshalb immer ansprechbar war für Gott. Ja, es gibt sogar eine Verkündigungsdarstellung, wie ich sie vorher noch nie gesehen habe, von Tiepolo, einem italienischen Künstler, der ja auch gewirkt hat in der Residenz in Würzburg. Der zeichnet die Verkündigung so, dass Maria wie ein Tabernakel, erfüllt vom Heiligen Geist, vom Engel begrüßt wird in einer Weise, wie ich es noch nie gesehen habe. Der Engel macht eine tiefe Prostratio, wie man sagt. Also mit den Knien und mit der Stirn am Boden betet er den ersten irdischen Tabernakel an, der Christus beherbergt. Eine wunderbare Darstellung, wie die ganze Engelwelt sich neigt vor dem Geheimnis der Menschwerdung Christi. Denn das ist ja nun wirklich ein Geschehnis, das in der ganzen Menschheitsgeschichte nie da gewesen ist und auch nie wieder da sein wird, dass Gott zu den Menschen kommt, sich mit den Menschen verbindet zu einem Leib und dann unter uns Menschen Fleisch geworden lebt und wirkt und bei uns bleibt. Und Maria ist gewissermaßen der Stützpunkt oder die Anlaufstelle, bei der das geschehen kann. Durch sie, in ihrem Schoß, in ihrem Herzen geschieht das Geheimnis der Menschwerdung. Wir können uns vorstellen, was das bedeutet, wenn Maria so von Gott gegrüßt wird. Es heißt, sie erschrak. Dieses Erschrecken lässt uns einen Rückschluss zu, nämlich, dass Maria eine ungeheure Demut besessen haben muss. Stellen Sie sich einmal vor, Maria wäre eine Frau gewesen, die sich ihrer Sündenlosigkeit voll bewusst war, die also ihrer ganzen göttlichen Gnade sich so bewusst war, dass sie nur noch so da irgendwo da so mit einer gewissen Nervosität gesessen hätte und gesagt hätte, na, wann kommt denn endlich der Engel? Ja, wann wird's denn endlich geschehen? Ich bin doch die einzige Frau in der ganzen Welt, die was taugt, um dem Erlöser Raum zu geben und Mutter zu sein. Nichts dergleichen. Der demütige Mensch ist gerade deshalb demütig, weil er nicht weiß, dass er demütig ist, sondern sie lebt in einem solchen Selbstverständnis der Armut. Wir haben das gerade heute Morgen im Morgenlob ja so ausgedrückt. Wir haben das mit den Worten des Jesaja gebetet, dem letzten Kapitel bei Jesaja, Kapitel 66. Der Herr sagt, ich blicke auf den Armen und Zerknirschten und auf den, der zittert vor meinem Wort. Dieser Arme, dieser Zerknirschte, dieser vor dem Worte Gottes Zitternde, das war Maria. Sie war sich ihrer Armut so bewusst, dass sie erschrak, dass Gott ausgerechnet sie angesprochen hat. Und zwar wie? Mit einem Titel, den sie noch nie gehört hatte. Du bist voll der Gnade. Das griechische Wort Kecharitomene enthält das Wort Charis. Und Charis und Charisma, das bedeutet Gnade. Etwas Ungeschuldetes, etwas Unverdientes wird mir geschenkt von Gott, und zwar in Fülle. Und warum kann es ihr in Fülle geschenkt werden? Weil dieser Fülle etwas entspricht in ihrem Herzen, das ganz offen ist für das, was Gott mit ihr wirken wird. Es ist ja interessant, wenn man einmal vergleicht, was Jahrhunderte später geschah, im 19. Jahrhundert, als Maria einem einfachen Mädchen in Lourdes erschienen ist und das Mädchen mit einem Auftrag dieser ihr unbekannten Frau zum Pfarrer eilte und der Pfarrer sagte mit Recht, von einer Unbekannten nehme ich keine Aufträge entgegen. Dann geh wieder zurück und frag diese unbekannte Dame, wie sie heißt. Und als dann Bernadette zurückkam zu der Grotte, erschien diese wunderschöne Frau, diese Fremde. Und Bernadette sagte, der Pfarrer nimmt keinen Auftrag an, er möchte gern wissen, wie du heißt. Und dann sagte sie, ich bin die unbefleckte Empfängnis. Wiederum ein Name, der dem Mädchen Bernadette völlig unbekannt war. Und dieses Mädchen Bernadette war auch völlig unverbildet. Sie hätte ja zum Pfarrer rennen können und sagen, ich habe Maria gesehen, ich habe eine Muttergotteserscheinung gehabt, wie ja heute viele überzogene Leute in ihrer überstiegenen Frömmigkeit, weiß Gott, welche Erscheinungen haben, die alle Einbildung sind. Nichts dergleichen. Die unbefleckte Empfängnis. Sie lief murmelnd zu dem Pfarrer hin, weil sie das Wort immer wiederholen musste, um es nicht zu vergessen. Denn sie hatte das noch nie gehört. Und als der Pfarrer dann hörte diesen Titel, den sich Maria gab, da wusste er, dieses einfache Mädchen, Bernadette, das nicht einmal lesen und schreiben konnte, konnte sich das nicht eingebildet haben. Was bedeutet dieser Titel denn? Ich bin die unbefleckte Empfängnis. Das bedeutet, ich bin das Prinzip Empfängnis schlechthin. Ich bin unbefleckt, das heißt unberührt von allem, was nicht Gott ist. Sondern ich bin ganz offen für ihn. Das ist der Titel, den sie sich selber zulegt. Es ist der Titel der größten Armut. Das heißt, ich bin ohne Gott nichts, aber ganz auf ihn hin disponiert. Und wenn er dann in diese Lehre, die ich ihm darbiete, seine Fülle hineingießt, dann geschieht das, dass ein Engel sagen kann, du bist voll der Gnade. Voll der Gnade. Und Maria erschrickt darüber. Papst Johannes Paul II. Weist in seiner Enzyklika Redemptoris Mater über die Mutter des Erlösers darauf hin, dass der Engel diesen Titel als den neuen Namen Marias einsetzt. Er sagt also nicht, wie wir das heute beten, gegrüßet seist du Maria, sondern er sagt, sei gegrüßt, das griechische Wort, chaire, freue dich, du Begnadete, du voll der Gnade, wie man es auch übersetzt, gemeint ist die Fülle der Gnade. Freue dich, die du die Fülle der Gnade hast. Das ist von Gott her der neue Name, den sie bekommt, der anstelle ihres bürgerlichen Namens Maria steht. Die Frage, die Maria an den Engel zurückgibt, ist nicht etwa im Sinne des Zweifels, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne, sondern ist im Sinne des Gehorsams gesprochen. Sie möchte ja alles tun, was der Herr ihr sagt, aber sie weiß nicht, wie das geschehen soll. Sie möchte also Anweisung haben. Sie steht vor einer Ausweglosigkeit. Sie weiß nicht, wie sie ein Kind empfangen soll, da sie doch mit keinem Mann eine eheliche oder intime Verbindung hat. Und da gibt der Engel die Antwort, der Heilige Geist. Die Theologen weisen mit Recht darauf hin, dass der Evangelist Lukas, der sowohl der Autor des Evangeliums wie auch der Apostelgeschichte ist, beide Schriften mit derselben Ausweglosigkeit, mit derselben Aporie beginnt. Am Anfang seines Evangeliums steht diese Ausweglosigkeit, diese Rätselhaftigkeit, Maria soll Mutter des Erlösers werden und weiß nicht, wie das geschehen soll, da sie keinen Mann erkennt. Am Anfang der Apostelgeschichte steht die rätselhafte Ausweglosigkeit der Apostel, die von Jesus letzte Anweisungen bekommen haben, bis in alle Welt hinauszugehen und alle Völker das Evangelium zu lehren, und sie wissen nicht, wie das geschehen soll. Und beide Male ist die Antwort der Heilige Geist. Der Heilige Geist wird über dich kommen. Maria wird also gewissermaßen zu einem Urbild der Kirche. Die Kirche steht in derselben Aporie. Wie sollen wir fruchtbar werden? Wie sollen wir den Auftrag Christi weitergeben? Wie sollen wir in der Wahrheit bleiben? Wie sollen wir immer mehr in die Wahrheit eingeführt werden und die Menschen lehren? Wie sollen wir die Herzen der Menschen erreichen? Und heute natürlich kommt noch hinzu, wie sollen wir uns immer wieder erneuern? Woher haben wir die Sicherheit, dass wir noch identisch sind mit der Kirche des Anfangs? Wer gibt uns die Garantie dafür? Da gibt es nur eine einzige Antwort, der Heilige Geist. Wir müssen also immer wieder Acht geben, dass wir auch als Kirche keine geistlose Kirche werden, die sich total hineinverrennt in Organisation und Struktur. Ich habe das ja einmal in Anwesenheit von Bischöfen bei einem Vortrag gesagt. Stellen Sie sich einmal vor, beim nächsten Pfingstfest würde uns Jesus den Heiligen Geist nicht schenken, sondern der Kirche nehmen. Was würde passieren, wenn Jesus der Kirche den Heiligen Geist nehmen würde? Dann würde in Argentinien das Leben zusammenbrechen, in den afrikanischen Gemeinden würde das Gemeindeleben zusammenbrechen und in allen vielen Ländern würde überhaupt nichts mehr gehen. Nur in Deutschland würde man es überhaupt nicht merken. Der Betrieb ginge weiter. Wir sind ja so eingespielt. Wir sind ja so durchorganisiert. Der Papst hat es ja neulich mal etwas vornehm gesagt bei seiner berühmten Freiburger Rede, die er gehalten hat. Wir haben einen Überhang an Struktur und ein Minimum von Geist. Und deswegen funktionieren wir so gut und deswegen bewirken wir so wenig. Das ist das Schicksal der deutschen Kirche geworden. Es wäre gut, wenn er uns nicht den Geist nehme, aber ein Stück diese Organisation aus der Hand nehmen würde. Und ich bin sicher, wenn die Kirchensteuer einmal abgeschafft würde, wäre auch das nicht zum Schaden der Kirche. Denn es hat bisher immer die Armut, die verordnete Armut, wenn man sie nicht freiwillig leisten wollte, die verordnete Armut hat der Kirche immer wieder neu auf die Beine geholfen. Maria brauchte diese Armut nicht verordnet zu bekommen. Sie war diese Arme. Deswegen konnte sie ja im Magnificat singen, du hast geschaut auf die Niedrigkeit deiner Magd. Und der Engel gibt ihr eine Devise an die Hand, die sicherlich die Devise für ihr ganzes Leben bleiben sollte, nämlich das Wort, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Dieses Wort wird sich Maria eingeprägt haben, bis zum Ende ihres Lebens. Und dieses Wort ist vom Engel sicherlich auch im Hinblick auf das gesagt, was bereits an Elisabeth, der Verwandten von Maria, geschehen war. Es heißt ja, im sechsten Monat kam der Engel Gabriel. Der sechste Monat bezieht sich auf die Empfängnis von Elisabeth, die bereits im sechsten Monat war. Denn die Verkündigungsgeschichte von Johannes dem Täufer geht unmittelbar der Verkündigungsgeschichte von Nazareth voraus. Also auch bei ihr hat sich Ähnliches ereignet. Und wir haben gerade in den Tageslesungen bei der Liturgie die Geschichte von Samuels Geburt, wo ebenso eine Frau, die unfruchtbar war, von Gott ein Kind geschenkt bekommt. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria nimmt die Worte des Engels glaubend an. Ja, man muss den Glauben, den religiösen Glauben, der was anderes ist als eine bloße Meinung. Das wird ja oft ein bisschen durcheinander gebracht. Wir hatten eine Lehrerin in der Schule, wenn die uns dabei erwischte, wenn wir zum Beispiel gefragt wurden, wann war denn der 30-jährige Krieg? Und wir gaben zur Antwort, ich glaube, der war im 17. Jahrhundert. Dann wurden wir sofort unterbrochen von der Lehrerin. Glauben gehört in die Kirche. Du hast eine Meinung. Du vermutest das vielleicht. Aber Glaube gehört in die Kirche. Damit wollte sie sagen, der religiöse Glaube, der ist etwas anderes als eine vage Meinung, eine Unsicherheit, die sich da verbindet. Der Glaube ist eine Sicherheit, ist ein Fundament. Wenn der heilige Paulus einmal sagt, ich weiß, wem ich geglaubt habe, dann ist das eine Sicherheit, aus der er sich nicht mehr herausbringen lässt. Man spricht in der Philosophie von der Evidenz. Das leuchtet einfach ein, ist aber nicht beweisbar, ist aber einfach klar und einfach da. So muss man das verstehen. Ich habe das mal an einem Bild klarzulegen versucht. Stellen Sie sich einmal vor, im 16. Jahrhundert wurde ja Amerika entdeckt. Nein, im 15. Jahrhundert, glaube ich, Ende des 15. Jahrhunderts wurde Amerika entdeckt von Kolumbus. Ende des 16. Jahrhunderts, Entschuldigung. Und damals kann man sich Folgendes vorstellen. Dieser Mann, der von der Königin Isabella den Auftrag bekommen hatte, den Seeweg nach Indien über die westliche Hemisphäre dieser Erdkugel zu erkunden, packt seine Schiffe mit Proviant voll, dass die Vorratskammern also für viele Wochen ausreichen. Und dann kann man sich Folgendes vorstellen, das steht in keinem Geschichtsbuch drin, aber das muss so gewesen sein. Und dann fuhr die Flotte Richtung Westen. Und dann sah man immer noch kein Land und immer noch kein Land. Und dann kam der Moment, wo die Hälfte des Vorrats aufgezehrt war. Und jetzt wusste Kolumbus, jetzt gibt es nur noch zwei Möglichkeiten. Entweder will ich sicher gehen, müssen wir sofort zurückkehren in den Heimathafen, um zu überleben, denn wir haben nur noch die Hälfte des Vorrats. Oder wir überschreiten den Äquator, also genau die Mitte dessen, was uns da als Reise, Proviant gegeben ist. Wir überschreiten diesen Äquator und verlassen uns nur noch auf Gott. Von diesem Tag an, als er sich entschloss, diesen Äquator, also die Hälftung dieser seiner Reise und seiner Möglichkeiten zu überschreiten, von da an konnte er nur noch im Vertrauen auf Gott seinen Weg finden. Nur noch im Vertrauen. Ich möchte sagen, ein glaubender Mensch ist ein Mensch, der immer jenseits menschlicher Berechenbarkeit lebt. Wenn wir einmal unseren Glauben messen an dieser Art des Glaubens, jenseits des Äquators zu sein, jenseits jeglicher menschlicher Berechenbarkeit, wo ich also einfach nichts mehr zur Hand habe, das mir Sicherheit gibt, menschlicher Art, wie Maria, wie soll ich ein Kind bekommen, wo ich keinen Mann erkenne? Da fängt der Glaube erst an, richtig wirksam zu werden. Und dort erlebt der Mensch Gott auf Schritt und Tritt. Ich bin ganz sicher, liebe Schwestern, dass ihre Gründerin, die heilige Maria Magdalena Postel, eine Frau war, die wesentlich jenseits des Äquators gelebt hat. Und deswegen auch so viele Wunder erlebt hat, weil sie menschlich oft am Ende war, nicht mehr weiter wusste. Und wenn sie was aufgebaut hatte, wurde es wieder zerstört, wie die Kirche in sich zusammenfiel, die sie aufgebaut hat. Immer wieder diese Erfahrung des Menschen, dass wenn ich Mensch selbst etwas konstruieren will, dann ist es in den Augen Gottes nichts wert. Er will mir etwas Besseres geben. Ich habe von Adam Schmielowski gesprochen, von diesem Kunstmaler aus Polen, der später als Bruder Albert, als Penner unter Pennern lebte. Der hatte, als er noch in Krakau sein Atelier hatte, hatte er von einer reichen Tante eine große Erbschaft gemacht und war nun ganz glücklich, daraus etwas bauen zu können für die Armen, ein Haus, wo er die Menschen aufnehmen konnte. Nichts daraus wurde. Ein Penner, irgendein Strauchdieb, hat ihm das ganze Geld gestohlen. Einer, den er mit Liebe und Barmherzigkeit aufgenommen hatte, hat ihn des ganzen Geldes beraubt. Gott wollte also, dass er mit leeren Armen, also jenseits des Äquators, jenseits der menschlichen Berechenbarkeit, sich ansiedeln sollte in seinem Vertrauen auf Gott. Lesen Sie einmal das Leben des Johannes Don Bosco und solcher Heiliger, die eigentlich nur immer jenseits des Äquators waren und bei denen das ganze Leben voller Wunder und Gotteserfahrungen war. So ungefähr dürfen wir uns auch den Glauben der Gottesmutter Maria vorstellen. Sie lebte von der Devise, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Deswegen hat auch ihre Verwandte Elisabeth sie so gegrüßt: Du bist gesegnet, mehr als alle anderen Frauen. Und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und sie fragt dann: Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Und beide Kinder, die noch im Mutterleib sind, beteiligen sich an diesem Zeugnis. Sie erkennen einander. Es gibt sehr schöne Darstellungen, auch auf den östlichen Ikonen, wie Maria Elisabeth begegnet. Und man sieht im Mutterleib von Elisabeth, wie Johannes sich tief verneigt vor dem Kinde Jesu im Mutterleib von Maria. Die prophetische Schau schon im Mutterleib, wir haben das vom Bruder Klaus von Flüe gehört. Ähnliches ist vom heiligen Bernhard von Clairvaux berichtet, die also schon im Mutterleib diese Erkenntnis hatten, die natürlich über den Verstand hinausgeht, weil der Verstand eines Kleinkindes überhaupt noch nicht entwickelt ist. Aber beide beteiligen sich prophetenhaft an der Erkenntnis, die Elisabeth und Maria haben. Und Elisabeth preist den Glauben Marias selig, Selig ist die, die geglaubt hat, dass der Herr, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Also immer bewirkt der Glaube größte Dinge. Es heißt oft im Evangelium, Jesus konnte nicht heilen, weil er keinen Glauben vorgefunden hat. Und sehr oft hat er gesagt, dein Glaube hat dir geholfen. Denken wir an solche Begegnungen, die ja für Jesus und für seine Botschaft bezeichnend waren, dass er ausgerechnet bei den heidnischen Menschen oft einen größeren Glauben fand als bei den Auserwählten des Volkes Israel. Der Hauptmann von Kapernaum, der in seiner Demut bekennt, Herr, ich bin nicht wert, dass du in mein Haus kommst. Sprich doch nur ein Wort. Ich traue deinem Wort zu, dass mein Knecht davon gesund wird. Jesus sagt, dein Glaube ist groß. So hat er es auch zu der Frau der Syrophönizierin gesagt, bei Markus im Kapitel 7, die zu Jesus kommt und für ihre kranke Tochter bittet. Und Jesus sagt, ich bin aber nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Und den Hunden darf man nicht die Nahrung geben, die den anderen vorbehalten ist. Und das sagt die Frau so einfältig, aber die Hündlein bekommen doch auch ein paar Brocken ab, und wenn es nur die Abfälle sind, die vom Tisch herunterfallen. Und wiederum findet Jesus einen solchen Glauben in dieser einfachen Frau, dass er sagt, dein Glaube ist groß, geh, deine Tochter ist gesund. Also der Glaube setzt Himmel und Erde in Bewegung. Papst Johannes Paul II. Schreibt in seiner Enzyklika über die Mutter des Erlösers, Maria hat also mit ihrem ganzen menschlich-fraulichen Ich geantwortet. In dieser Glaubensantwort waren ein vollkommenes Zusammenwirken mit der zuvorkommenden und helfenden Gnade Gottes und eine vollkommene Verfügbarkeit gegenüber dem Wirken des Heiligen Geistes enthalten. Also dieses Zusammenwirken des Menschen, der sich Gott hinhält, und dessen, was Gott tut. Wir haben das gestern noch mit dem Wort Eulogia. Das heißt also Segen von oben und Lobpreis von unten. Oder Segen von oben und Erwartung von unten. Dieses Zusammenwirken, dass der Mensch mitwirkt, mitspielt in dem großen Plane Gottes, das bringt Himmel und Erde in Bewegung. Man könnte also diese Worte des Heiligen Vaters über das Zusammenwirken, das Frauliche, wie er sagt, so verstehen, das wahre Menschliche, weil Geschöpfliche, ist das Frauliche Empfangende, wie Maria ja sagt, ich bin das Prinzip Empfängnis. Göttliche Vollmacht geschieht nur im vollkommenen Zusammenwirken von der Fülle Gottes und der Armut des Menschen. In diesem Zusammenwirken. Ich vergleiche das immer gerne mit einem Kugelgelenk. Das Kugelgelenk, das von einem Muskel bewegt wird und eine ungeheure Kraft entfalten kann, aber nur entfalten wird, wenn eine Gelenkpfanne da ist, die das Kugelgelenk sozusagen aufnimmt, die Hohlform darstellt. Und dieses Zusammenwirken von der Hohlform und dessen, was diese Hohlform füllt, dem Kugelgelenk, dieses Zusammenwirken wirkt die Kraft, die dann von dem Muskel umgesetzt werden kann in Energie. Und genauso ist es mit dem Zusammenwirken Gottes mit dem Menschen. Gott braucht die Hohlform des Menschen, Glauben, Öffnung. Und da hinein kann er seine Fülle gießen und dann kommt Großes zustande. Sie merken, wenn wir also von menschlicher Mitwirkung sprechen, dann ist das nicht im Sinne von Vollmacht gemeint, die ist bei Gott, sondern im Sinne von dem Herrn die Möglichkeit bieten, dass seine Vollmacht zur Vollendung kommen kann. Dazu braucht er das freie Ja und Mitwirken des Menschen. Also das Fiat der Gottesmutter, Fiat, mir geschehe, findet seine völlige Übereinstimmung mit den Worten des Sohnes, der beim Eintritt in die Welt zum Vater sagt: Schlacht- und Speiseopfer hast du nicht gefordert, doch einen Leib hast du mir geschaffen. Siehe, ich komme, deinen Willen zu tun, mein Gott. Im Hebräerbrief Kapitel 10 steht das. Schlacht- und Speiseopfer hast du nicht gefordert, doch einen Leib hast du mir geschaffen. Siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun, o Gott. Das heißt, ich muss keine großen Werke vollbringen, nicht einmal Opfer darbringen. Ich muss mich selber darbieten. Das ist das wahre Opfer, wie der heilige Paulus im Römerbrief im Kapitel 12 schreibt. Bringt euch selber dar, macht euch selber zur Hohlform Gottes. Das ist der wahre Gottesdienst, der diesen Namen verdient. So steht also am Anfang des alten Bundes der Glaube des Abraham und am Anfang des neuen Bundes der Glaubensgehorsam der Gottesmutter Maria. Beide gehören zusammen. Die Frucht des Glaubensgehorsams des Abraham ist der Glaube der Gottesmutter Maria, denn sie ist an der geistlichen Genetik beteiligt, die von Abraham, dem Glaubenden, ausging, der zum Vater eines großen Volkes, eben aller Gläubigen, geworden ist, zu denen auch Maria in hervorragender Weise gehört. Die Worte des Engels sind natürlich in jeder Hinsicht rätselhaft. Maria kann weder die vertikale Bedeutung dieser Worte, nämlich er wird groß sein, er wird der Sohn des Höchsten genannt werden, der Heilige Geist wird über dich kommen, die Kraft des Höchsten wird dich überschatten, deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Diese vertikale Bedeutung, was jetzt an ihr geschieht, in dem Kind, das sie empfangen soll, das kann sie nicht begreifen. Genauso wenig die horizontale Bedeutung, er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Wie soll sie das alles begreifen? Sie lässt sich einfach auf das Unbekannte ein. Warum? Weil es von Gott kommt. So wie Petrus zu Jesus sagt, nicht weil deine Worte vernünftig sind, sondern weil sie von dir kommen. Auf dein Wort hin will ich das Netz auswerfen. So lässt sie sich auf das Unbekannte ein, obwohl ihr menschliches Begreifen nur den geringsten Teil erfasst. Denken Sie einmal an die Hochherzigkeit der Zebedäus-Söhne, Jakobus und Johannes, die zu Jesus kamen und sagten, wir möchten zur Rechten und zur Linken in deiner Herrlichkeit sitzen, wenn du deine Herrschaft antrittst. Und Jesus fragt sie, werdet ihr den Kelch trinken, den ich euch reichen werde? Ja, natürlich werden wir den Kelch trinken. Mit dieser Antwort haben sie etwas gesagt, was sie überhaupt nicht überblicken konnten. So ist es oft, wenn wir ein Gelübde verrichten, wenn wir uns Gott verschenken. Wir wissen gar nicht, was das alles beinhaltet, wenn wir einmal Ja zu Gott sagen. Das Kelch trinken, das es bedeuten sollte, das tiefste Leiden, eingehen in dieses Leiden mit Christus, mit allen Konsequenzen, vielleicht bis zu einem schmählichen Tod, das konnten die Zebedäus-Söhne gar nicht erfassen. Sie haben es später begriffen und haben es als ein Privileg betrachtet. Also erst im Laufe des Lebens erschließt sich uns die tiefere Bedeutung unseres Ja-Wortes. Und so geht es auch bei den jungen Leuten, die zur Ehe schreiten, wenn Braut und Bräutigam vor dem Brautaltar stehen und geben einander das Ja-Wort. Natürlich, wenn man alle Konsequenzen ausloten wollte in dem Moment, die damit verbunden sein könnten, würde man nie heiraten. Aber wenn man weiß, dass Gott hier die Führung übernimmt und dass ich mich ganz auf ihn einlassen darf, wie Maria das tut, dann kann ich mich mit allen Konsequenzen, ohne zu wissen, was auf mich zukommt, ganz Gott anvertrauen. Wir dürfen also davon ausgehen, dass Jesus seiner Mutter immer ein Rätsel blieb. Aber auch das persönliche Schicksal, das Maria durchlebte, war ihr selbst ein Rätsel. Aber sie glaubte. Und unter dem Kreuz sollte sie glauben, dass der, der dort schmählichen Todes starb, der Verheißene war, dem Gott den Thron Davids zur ewigen Herrschaft geben sollte. Ja, dass das Kreuz selber der Thron Gottes auf dieser Erde sein sollte. Maria hat es geglaubt. Und so wurde sie unter dem Kreuz die Mutter aller Glaubenden bis zum heutigen Tag. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Amen.